Der Predigtext steht in der Apostelgeschichte Kapitel 12 und ich lese die Verse 1 bis 17. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an, um einige von denen, die zur Gemeinde gehörten, Böses zuzufügen. So ließ er Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert hinrichten. Als er nun sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch noch Petrus gefangen nehmen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und nachdem er sich seiner bemächtigt hatte, ließ er ihn ins Gefängnis setzen und übergab ihn vier Abteilungen von je vier Soldaten zur Bewachung in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis verwahrt. Von der Gemeinde aber wurde inständig für ihn zu Gott gebetet. Als ihn aber Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus in jener Nacht mit zwei Ketten gefesselt zwischen zwei Soldaten und Wächter vor der Tür bewacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht leuchtete in dem Gelass auf. Er gab aber dem Petrus einen Schlag an die Seite, weckte ihn und sagte: Steh eilends auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen ab. Darauf sagte der Engel zu ihm: Gürte dich und binde dir die Sandalen unter. Da tat er dies. Und er sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm, und er wusste nicht, dass das, was durch den Engel geschah, Wirklichkeit war, sondern er meinte, eine Erscheinung zu sehen. Als sie aber durch die erste Wache und durch die zweite hindurchgegangen waren, kamen sie an das eiserne Tor, das in die Stadt führt, und dieses tat sich ihnen von selbst auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse vorwärts, und alsbald schied der Engel von ihm. Da kam Petrus zu sich selbst und sagte: Jetzt weiß ich in Wahrheit, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes und aus allem, was das Volk der Juden erwartet, errettet hat. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Zunamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Als er aber an die Tür des Vorhofes klopfte, kam eine Magd mit Namen Rode herbei, um zu öffnen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie in ihrer Freude das Tor nicht auf, sondern lief hinein und meldete: Petrus stehe vor dem Tor. Sie aber sagten zu ihr: Du bist von Sinnen. Doch sie versicherte, es sei so. Da sagten sie: Es ist sein Engel. Petrus aber fuhr beharrlich fort zu klopfen. Als sie nun öffneten, sahen sie ihn und waren außer sich vor Erstaunen. Da winkte er ihnen mit der Hand zu schweigen und erzählte ihnen, wie der Herr ihn aus dem Gefängnis herausgeführt habe. Liebe Gemeinde, dies ist eine von den biblischen Geschichten, die den Glauben der Hörer bzw. der Leser mächtig herausfordern. Ist so etwas möglich oder nicht? Nüchtern betrachtet. Die Mehrheit unter uns würde sich vermutlich dafür entscheiden, dass die Geschichte möglich ist. Und wenn wir nach der Begründung fragen, würden wir wohl sagen, weil sie in der Bibel steht. Das Ereignis selbst jedoch entzieht sich weitgehend unserem inneren Nacherleben, unserem eigenen Erleben. Wir könnten uns noch vorstellen, diese Geschichte in einem dramatischen Theater zu spielen. Wir könnten uns auch noch vorstellen, dass man diese Geschichte mit den heutigen technischen Mitteln fantastisch genau verfilmen könnte. Da würde man sogar den Engel sehen können. Und man würde sehen können, wie Ketten von Händen, von Armen fallen. Einfach so. Filmtechnisch kann man das alles machen. Da könnte man auch sehen, wie sich Türen von selbst öffnen. Dazu brauchen wir nicht einmal einen Engel. Da genügt bei uns heute ein Lichtsignal oder eine Lichtschwelle, durch die wir gehen. Da tut sich eine Tür von selbst auf. Das ist für uns kein Problem mehr. Das alles könnten wir, um die fromme Fantasie zu befriedigen und ihr zu sagen, es geht. Aber in unserem Leben würde dadurch nichts geschehen. Die Hauptfigur dieses Ereignisses, Petrus, hatte offenbar Mühe zu glauben, was da geschah. Er hatte Mühe zu glauben, das sei Wirklichkeit. Aber schließlich kommt er zu dieser Überzeugung, jetzt habe ich in Wahrheit erfahren, dass der Engel des Herrn mich befreit hat. Es heißt, er sei benommen gewesen und dann schließlich zu sich gekommen. Und dann habe er sich besinnen müssen, was er tun wolle. Auch die betende Gemeinde war auf ihre Weise an diesem Ereignis beteiligt. Es besteht zwar kein direkter Zusammenhang aufgrund dieses Textes. Es heißt nicht, dass der Herr das Gebet der Gemeinde erhört habe. Aber es heißt, dass die Gemeinde inständig für Petrus gebetet habe. Und es heißt und wird beschrieben, was Petrus erlebt hat. Offenbar haben die Menschen zwischen ihren Gebeten und dem, was geschah, einen Zusammenhang erlebt. Aber auch diese betende Gemeinde hatte Mühe, die Wirklichkeit zu glauben. Es fiel ihr offenbar leichter, an den Engel des Petrus vor der Tür zu glauben, statt an den Petrus in Fleisch und Blut. Ist das nicht grotesk? Es ist wahr. Es fällt uns leichter, an die Engel zu glauben, als an befreite Menschen. Dabei haben sie doch nicht für den Engel, sondern für eben diesen Menschen so inständig gebetet. Es ist also offensichtlich nicht so einfach, die Wirklichkeit von Gottes Handeln im Leben zu glauben. Es ist leichter, Wunder zu glauben, als die Wirklichkeit Gottes im Leben. Es scheint aber so zu sein, als ob jene andere Welt, von welcher der Engel ein kraftvoller und wirkungsvoller Bote war, Mühe hätte, uns Menschen von ihrer Kraft und ihren Wirkungen zu überzeugen, gerade dann, wenn sie geschehen. Während an sie zu glauben, wenn sie woanders geschehen oder erzählt werden, überhaupt kein Problem ist. Es ist leichter, einfacher, sie den anderen zu glauben, als wenn sie im persönlichen Leben Wirklichkeit werden. Vielleicht müssen Sie das einen Augenblick in sich einsinken lassen, den Protest verarbeiten. Denn gängigerweise tönt das ja anders. Wir meinen ja, wir hätten keine Mühe, unsere eigene Wirklichkeit zu glauben. Und mehr bei den anderen. Aber prüfen Sie doch einmal. Schauen Sie einmal hinein in das, was hier geschah. Ist es nicht so? Und nun das Thema. Das Thema Befreiung aus Gefangenschaft, Befreiung aus Gefängnis ist das Grundthema der Bibel. Damit beginnt die Offenbarung Gottes an sein Volk. Ich habe ihr Elend gesehen, spricht der Herr, und ihr Schreien gehört und ihre Treiber gesehen. Darum, spricht der Herr, bin ich herniedergefahren. Es ist die erste und grundlegende Erfahrung der Offenbarung Gottes an uns Menschen, dass Gott Menschen aus Gefangenschaft befreit. Es ist der Anfang von Erlösung, der Weg aus dem Gefängnis in die Freiheit der Kinder Gottes. Diese Erfahrung machte Gottes Volk zu Gottes Volk. Das heißt, diese Erfahrung machte den Unterschied aus zwischen der Sippe des Josefs und seiner Brüder und von Menschen, die Kinder Gottes genannt wurden. Zur Zeit der großen Propheten war Israel nach Babylon entführt worden, in Gefangenschaft geraten, 70 Jahre. Und wieder tönt es durch die Texte: Wenn der Herr einst die Gefangenen Zions erlösen wird. Die Verheißung zieht sich ins Neue Testament und findet in Jesus seine größte Zuspitzung. Als Jesus zum ersten Mal, nach unseren Berichten, die wir kennen, die Bibel aufgeschlagen hat, hat er gelesen, den Menschen vorgelesen: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Armen frohe Botschaft zu bringen, den Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden das Augenlicht, die Zerschlagenen zu befreien und zu entlassen und ein angenehmes Jahr des Herrn zu verkündigen. Und dann heißt es weiter: Und er stand auf und begann damit: Heute ist dieses Schriftwort erfüllt vor euren Ohren. Die Geschichte der Befreiung des Petrus steht also in einem großen Zusammenhang des Reiches Gottes. Sie ist nicht einfach als eine isolierte Wundergeschichte zu betrachten, sondern als eine konsequente Fortsetzung von Gottes Handeln. Gewiss sind wir damit einverstanden. Dennoch weckt die Geschichte in uns viele Fragen, weckt in uns ein Aufbegehren. Warum wirft Herodes einen Mann wie Petrus ins Gefängnis? Warum erfüllt sich die Verheißung nicht einfach so, dass Petrus gar nicht erst ins Gefängnis geworfen wird? Ist die Kreuzigung und Auferstehung Jesu Christi nicht das Ende aller Gefangenschaft? Haben wir nicht endlich Ruhe vor allem Bösen? Müssten wir es jetzt nicht einfach nur noch leben? Wir möchten noch so gerne auf das wunderbare Befreiungserlebnis verzichten und gar nicht erst ins Gefängnis kommen. Wir möchten, dass gar niemand ins Gefängnis kommt. Wir möchten am liebsten die Gefängnisse auflösen. Es tut uns wahnsinnig leid, dass man Menschen ins Gefängnis steckt. Wir wollen nicht aus dem Gefängnis heraus. Wir wollen das Gefängnis verwandeln in einen Tanzsaal. Wir möchten die Mauern ignorieren, die Ketten ignorieren. Wir möchten das Böse ignorieren, aber nicht Befreiung erleben. Und diese Verharmlosung ist sträflich, naiv und leichtsinnig. Das Erlösungsgeschehen in dieser Welt und damit im eigenen Leben ist mit dem Erlösungsgeschehen am Kreuz Jesu Christi nicht beendet, sondern begründet. Es bricht ein in die Verhältnisse dieser Welt. Petrus kommt nicht einfach so ins Gefängnis. Petrus hat nichts gestohlen. Er kommt ins Gefängnis, weil er mit seinem Glauben an Jesus, weil er mit dem Leben, mit der Verkündigung dessen, was sein Leben begründet, Anstoß erregt, als gefährlich betrachtet wird. Das Gefängnis bedeutet ja, einen Menschen vom Leben auszuschließen. Gefängnis bedeutet, einen Menschen vom Leben auszuschließen. Und wer sich vom Leben ausgeschlossen vorkommt, wo auch immer er sein mag, steckt im Gefängnis. Das Erlösungsgeschehen Jesu Christi ist ein Kampf und eine Auseinandersetzung mit jener Macht der Finsternis, die uns Menschen von dem Leben ausschließt. Uns und andere. Einzelne und Völker. Und wir sind nicht in der Lage, diese Welt in ein Paradies zu verwandeln. Wir vergrößern nur die Gefängnisse. Für diesen Kampf mit der Finsternis ist Herodes Agrippa eine hervorragende Figur. Es ist immer schön, wenn man für die Finsternis eine Figur hat. Herodes war eine. Eine fleißige Figur, die Hand anlegte, heißt es. Um der Gemeinde Böses zu tun. Aber dazu muss man nicht Herodes Agrippa heißen und nicht König sein. Das kann ein jeder von uns. Um der Gemeinde Böses zuzufügen und Menschen aus dem Leben auszuschließen. Das kann jeder. Vernichten, auslöschen, das kann jeder. Mit einem Seitenblick auf die Gunst des Volkes. Das Volk, das so bereit war, die Christen zu loben, heißt es doch in den ersten Kapiteln, und sie hatten Gunst beim ganzen Volk. Aber hier tönt es anders. Zumindest gab es in diesem Volk ganz wesentliche Kräfte. Und im Blick auf die Gunst dieser Kräfte kam Petrus ins Gefängnis. Unversehens wird die Gemeinde hineingezogen in einen Konflikt zwischen Himmel und Erde, zwischen Licht und Finsternis, wird hineingezogen in den Kampf Jesu Christi, seines Todes und seiner Auferstehung und weigert sich nicht. Petrus im Gefängnis, Jakobus hingerichtet, die Gemeinde betet inständig. Da macht Petrus die Erfahrung, die wir aus seinem Mund hören und lässt uns damit ahnen, dass, was äußerlich geschieht in dieser Welt, einen unsichtbaren und für uns gewöhnlich verborgenen Hintergrund hat. Dieser Hintergrund öffnet sich für Petrus für eine kurze Zeit. und lässt ihn jene unbegreifliche Erfahrung machen, die wir vielleicht, vielleicht doch auch wünschen, die aber gleichzeitig den Glauben mächtig herausfordert. Es ist eine Erfahrung, über die sich nicht verfügen lässt und mit der man auch nicht andere Menschen belehren kann. Es ist eine Erfahrung, die man nur sozusagen protokollarisch beschreiben kann. Man könnte das Thema so nennen: Protokoll einer Befreiung. Das wollen wir uns noch anschauen. Die Gegenwart des Engels ist für uns Menschen nur an ihrer Wirkung zu beschreiben. Der Engel wird nicht beschrieben. Aber das, was von ihm ausgeht, und das genügt. Und es ist wesentlich für jeden Menschen, der sich vom Leben ausgeschlossen fühlt, in welcher Art von Gefängnis er auch sein möge. Es heißt, ein Licht leuchtete in dem Gelass. Was bedeutet das? Was Gott tut, tut er nicht im Dunkeln. Er lässt Licht fallen auf die Wirklichkeit dieses Gefängnisses, auf die Wächter, auf die Ketten. Flucht aus dem Gefängnis geschieht normalerweise unter dem Schutz der Dunkelheit. Aber hier geht es nicht um Flucht aus dem Gefängnis, hier geht es um ein Handeln Gottes. Und das Licht, in dem es geschieht, lässt uns erfahren, dass Gott die bittere Wirklichkeit unseres Gefängnisses ansieht. Und damit auch für uns selbst erleuchtet und uns sagen lässt: Ich habe dein Elend gesehen und das Schreien deines Herzens gehört. Ich sehe, wo du bist. Und dann geschieht das, was wohl das Schmerzhafteste in dem ganzen Geschehen darstellt. Petrus wird unsanft geweckt. Es heißt, und er gab ihm einen Schlag in die Seite. Es gibt ein Wachrufen Gottes, das selbst weil und wenn es durch einen Engel geschieht, nicht sanft ist. Das uns packt, uns möglicherweise wehtut, um uns zu wecken. Denn der Engel trägt nicht den schlafenden Petrus aus dem Gefängnis. Er will, dass der Mann auf seine Beine kommt und selber hinausgeht. Und dazu muss er wach werden. Es mag Wunder geben, die im Schlaf geschehen. Dieses geschieht nicht im Schlaf. Und liebe Gemeinde, Befreiung aus dem Gefängnis geschieht sicher nicht im Schlaf. Dazu muss man aufwachen, geweckt werden und aufstehen. Steh eilends auf. Warum so schnell? Wenn es ein Engel ist, hat er doch Zeit. Ich denke, der kommt vom Himmel. Wenn Sie jemals die Geschichte, eine dramatische Gefangenenbefreiung irgendwo im Kino gesehen haben oder in einem Roman gesehen haben, haben Sie bestimmt schon mit dem Helden gezittert, weil es ja auf die Zeit ankam. Aber das war ja auch irdisch. Warum muss Petrus schnell machen? Seht, immer warum. Wir stellen uns ständig vor, dass wenn Gott etwas tut, es in den bequemen Kategorien unserer Bedürfnisse geschieht. Das heißt, wir nehmen in das Erlebnis Gottes ständig unsere Idealbilder hinein. Aber die Offenbarung jener anderen Welt setzt andere Zeichen. Der Engel drängt zur Eile. Es gibt eine Befreiung, die nur geschieht, wenn sie schnell geschieht. Und dann ist hier etwas Eigentümliches gesagt. Es heißt, steh auf, gürte dich, schnalle deine Sandalen unter die Füße, wir würden sagen, zieh deine Schuhe an, wirf deinen Mantel um und komm mit. Braucht man in der Gegenwart eines Engels auch noch Schuhe, wenn er doch Flügel hat? Kann man nicht mit ihm fliegen? Wozu braucht man in der Gegenwart eines Engels einen Mantel? Ist es im Licht Gottes nicht warm genug? Ich will euch sagen, warum ich glaube, dass man alles braucht. Dass sich Gürten, die Schuhe unter die Füße und den Mantel um. Weil man in der Gegenwart des Engels nicht bleibt. Weil der Engel in der Bedrängnis da ist und man in der Freiheit selber gehen muss. Auf hartem, steinigem, kalten Boden. Und dafür braucht man Schutz. Um in der Freiheit leben zu können, braucht man Schutz. Und der Engel weiß das. Und will doch nicht einen befreien, der draußen erfriert. Darum fordert er ihn auf. Schuhe unter die Füße, Mantel um. Und dann folge mir nach. Seht im Angesicht unserer Sehnsucht, das Gefängnis zu ändern, statt auszubrechen, statt sich auf den Weg zu machen, klingen diese Anforderungen quälend. Wenn schon ein solches überirdisches Erlebnis, warum kann er die Verhältnisse nicht ändern? Sondern nur die Tür öffnen. Nur von den Ketten befreien. Nur jene Mächte blind machen für einen Augenblick, um uns den Weg in die Freiheit gehen zu lassen. Nur für einen Augenblick. Es gibt für eine Befreiung eine Stunde. Es ist nicht unbedingt die Stunde, wenn die Wächter schlafen. Es ist die Stunde, wenn Gott ihnen die Augen verschließt. Und wenn er seine Nähe schenkt, dann gilt es aufzustehen und zu gehen, und zwar eilends. Es heißt dann sehr undramatisch, und der Engel schied von ihm und Petrus kam zu sich. Und es wird ihm etwas bewusst, liebe Gemeinde, was zu diesem Geheimnis, Befreiung zu erleben, als ein Vollzug von Erlösung in unserem Leben gehört. Jetzt habe ich in Wahrheit gesehen, dass der Engel des Herrn mich aus der Hand des Herodes, also dieser Personifizierung in diesem Augenblick des Bösen und der Erwartung der Menschen errettet hat. Aus der Hand des Herodes und aus der Erwartung der Menschen. Es scheint eine Erwartung der Menschen zu geben, die für uns tödlich ist. Und es bedarf einer Errettung Gottes. Und das heißt Freiheit. Was Petrus erlebt hat, war für ihn nicht, wie man so schön sagt, die endgültige Befreiheit zu einem glückseligen Lebensleben, bis er dann in hohem Alter lebenssatt starb. Es war für ihn eine notwendige Erfahrung, um später einmal in Gefangenschaft den Tod zu erleiden. Es war wie bei Jesus. Befreiung zu erleben, wieder und wieder Gottes Nähe und Befreiung zu erleben, bis die Stunde seines Kreuzestodes kam. Was heißt das? Nach unserer Logik wäre ja dann eine solche Befreiung umsonst, wenn er später doch stirbt. Dann könnte man sich fragen, ob er es nicht schon früher hinter sich gebracht hätte, dann hätte er sich noch ein paar Jahre Leiden ersparen können. Das ist hier wieder unsere Logik. Wir wollen ja auch gerne uns und vor allem den kommenden Generationen das Leiden ersparen. Darum richten wir die Welt lieber jetzt zugrunde. Und haben lieber keine Kinder mehr. Wir ersparen ihnen ja allen so viel. So reden wir. Aber Gott will nicht ersparen, Gott will erlösen. Und das ist ein großer Unterschied. Und dazu bedarf es Menschen, die die Kraft jener anderen Welt erfahren, auf dem Weg in dieses Freiwerden an der Hand Gottes. Und die das Vertrauen gewinnen, in diesem Freiwerden auf Zeit zu leben und zu spüren, dass ihr Leben bereitet wird. Man könnte sagen, Petrus ist gerettet worden, um später besser sterben zu können. Und damit hat er teilgenommen am Erlösungsgeschehen Jesu Christi. Liebe Gemeinde, solange wir in unserem Leben Befreiung suchen, damit wir das Gefängnis hinter uns haben, solange wir in unserem Leben eine Gotteserfahrung suchen, damit es uns besser geht, geraten wir wieder und wieder in die Hände der Menschen. Es sei denn, wir bleiben unter der Herrschaft dessen, der uns die Freiheit schenkt, uns aus dem Gefängnis in seine Art zu leben führt. Und dann gilt es, in der Freiheit, in die er uns führt, zu bestehen. Amen. Herr, diese Welt ist voller Gefängnisse. Und wenn wir die Gesichter und Bilder von Menschen sehen oder die Nachricht von ihnen uns erreicht, die Gefolterten, die Gebundenen, die Gefangenen in Lagern und Kerkern, dann schneidet uns das in die Seele. Und etwas in uns schreit, für sie und für uns selbst, denn wir haben Angst. Ganz tiefe Angst, so etwas nicht aushalten zu können. Herr, dein Licht deckt uns unser Gefängnis auf und lässt uns ahnen, dass es um uns unsichtbare Kerkermauern gibt. Und Wächter um uns, die uns fesseln und binden. Lässt uns ahnen von der Macht des Bösen, die junge Menschen eines Lebensbewusstseins beraubt oder sie gar nicht erst dazu kommen lässt. Du weißt, wie uns die Ketten wundreiben. Und wir ziehen es vor, zu schlafen in unserem Gefängnis, bis du uns wächst. Sei uns gnädig und sende uns deine Engel und ruf uns wach und schlag uns wach. Aber mach uns wach, Herr. Und begleite uns in das Leben, in dein Leben, weil du es uns gibst. Offenbare unserem Herzen die Kräfte jener anderen Welt, aus der du zu uns gekommen bist, um unser Herz für sie zu öffnen, uns teilzugeben an dem Geheimnis deines Lichtes, deines Lebens und deiner Liebe. Und mach uns miteinander zu einem Volk barmherziger Menschen und begnadeter Menschen, die einander gnädig sind, Boten deiner Welt füreinander. Lass es nicht zu, dass unser Leben im Gefängnis dahin dämmert, sondern führe uns in die Freiheit der Kinder Gottes und hilf uns, sie zu bestehen. Amen.